Domradio. Sonntagslicht.
Wie gut, dass es zu wirklich jedem Thema eine Studie gibt. Ebenso eine Studie hat nun herausgefunden, dass gläubige Christen mehr Sex haben als der Rest der Bevölkerung. Die Studie, die ist vom Forschungsinstitut Empirica für Jugend, Kultur und Religion. Gläubige Christen haben mehr Sex, deutlich mehr Sex als Nichtgläubige. Das belegt die Studie auch mit Zahlen. Gemessen wurde, wie oft Männer und Frauen in ihren Beziehungen im letzten Monat Sex hatten. Bei den christlichen Frauen waren es 26%, bei den nichtchristlichen 8%. Ähnlich sieht das bei Männern aus. Da steht es 21-10 beim Vergleich christlich gegen nichtchristlich. Bei Singles, da sieht das ganz anders aus. Vor allem bei alleinstehenden gläubigen Männern. Da hatten fast 90% in den letzten 4 Wochen gar keinen Sex. Kommt da eventuell das Gebot kein Sex vor der Ehe durch? Wir können hier im Sonntagslicht aber noch schlüpfriger. Bei den sexuellen Vorlieben sind Christen ziemlich durchschnittlich unterwegs, außer bei Pornos. Die sind bei vielen immer noch ein Tabu. Nur etwa ein Sechstel der Gläubigen haben schon mal Pornofilme mit dem Partner geschaut. Dann noch die Frage, wie sieht's beim Thema Selbstbefriedigung aus? Das finden knapp 2/3 der Christen okay, obwohl das in vielen Kirchen ja ein Tabuthema ist. So, ich glaube, jetzt sind wir warm genug für die nächsten 12 Minuten Sonntagslicht. Das dauert übrigens, um noch einen draufzusetzen, länger als der durchschnittliche Sex. Der dauert laut Studien 5,4 Minuten. Ich würde sagen, jetzt reicht's. Hier ist das Sonntagslicht. Ich bin Olli Kelch. Am 29. Sonntag im Jahreskreis. Grüß euch. Hattet ihr schon mal ein Date? Also ich rede jetzt nicht von dem Thema von gerade. Man könnte das verdenken, aber ich rede von einem Date mit einer Orgel. So ein Date mit einem Instrument macht ja wirklich Sinn, wenn man sich zum Beispiel mit der Orgel gar nicht auskennt. Wir hören den Klang während der Messe oder einer Orgelnacht, aber wirklich auskennen, geschweige denn spielen, Fehlanzeige. Jetzt gibt's aber eine tolle Chance. Durch ein Date mit der Orgel kann man das Instrument kennenlernen. Eine Idee, die der Schulleiter der Kirchenmusikschule in Essen, Jörg Stefan Vogel, hatte. Was heißt aber Date mit der Orgel genau? Er hat es uns erklärt.
Und das bedeutet, dass man dann natürlich, nachdem man das Instrument gezeigt bekommen hat, auch selber mal Platz nehmen darf an einem Spieltisch, mal gucken kann, wenn man das eine oder andere Register zieht, wie klingt das zusammen. Also einfach wirklich ein ganz freies, experimentelles Ausprobieren an diesem überaus faszinierenden Instrument Pfeifenorgel.
Sich an so eine Orgel setzen, das begeistert die Menschen. Das sorgt dafür, dass sie etwas für sich ganz Neues entdecken, hat uns Jörg-Stefan Vogel berichtet.
Ich glaube, dass es deswegen auch richtig und sinnvoll ist, und da bin ich meiner Kollegin Anna Grundmeier, die diese Idee mit dem Date für die Orgel eben auch mit uns entwickelt hat, sehr dankbar, dass wir quasi außerhalb der kirchlichen Strukturen, der kirchlichen Kommunikationswege und auch derjenigen, die ohnehin schon ein gutes Erlebnis mit Orgel hatten, ganz bewusst auch in die Gesellschaft hineingehen wollen und Menschen einladen wollen.
Einladen wollen ist genau das Stichwort. Bock, sich jetzt mal an die Kirchenorgel zu setzen? Ich kann helfen. Auf der Seite des Bistums Essen einfach mal nach Date mit der Orgel suchen und Wunschtermin auswählen. In einer Werbung würde dann wahrscheinlich jetzt stehen, dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Die Kirche soll da sein, wo die Menschen sind. Das sagen viele, vor allem aber auch Influencer. Das sind die, die bei Instagram, TikTok oder YouTube für die digitale Verkündigung sorgen. Dass aber auch die, die eigentlich eher ruhig leben, diese Kanäle bespielen, das ist schon etwas Besonderes. Bruder Lukas ist so einer. Er lebt im Benediktinerkloster Nützschau bei Lübeck. Der zieht sich jetzt nicht zurück, sondern geht bewusst nach draußen, digital. Sein Weg dorthin läuft über Insta. Dort teilt er seit mehr als 7 Jahren Einblicke in sein Leben als Mönch. Und inzwischen hat er tausende Follower. Bruder Lukas, der ist so etwas wie ein moderner Influencer in Kutte. Gerade in kirchlichen Kreisen ist das nicht selbstverständlich. Er findet es aber mehr als notwendig.
Wir haben früher die Kirchtürme in die Mitte der Dörfer, der Städte gebaut, um Gott eben zu loben und zu preisen und an ihn zu erinnern. Und als die Menschen auf dem Marktplatz waren, haben sie dann sich daran erinnern können. Und heute sind sie eben auf dem Marktplatz TikTok, Instagram und Spotify. Und da habe ich jetzt, glaube ich, probiere ich jetzt gerade so einen Spagat zwischen Verkündigung und Unterhaltung. Also ich habe jetzt so eine kleine Instagram-Seelsorge daraus auch entwickelt mit Menschen, die auf der Suche sind, die fragen und wirklich mit den normalen Lebenssinnfragen auch dann über Instagram zu mir kommen.
Das sagt Bruder Lukas. Und er zeigt mit seinem Insta-Auftritt, dass Kirche eben genau da stattfindet, wo die Menschen sind. Seine Insta-Beiträge machen das Kloster Nützschau ein Stück weit offen für alle, die neugierig sind. Und das sind mehrere tausend mittlerweile. Und das kann ich nur bestätigen. Seit 4 Jahren befinde ich mich ja in der Ausbildung zum Diakon, mittlerweile Weiherkandidat ganz offiziell. Und ich erstelle ja täglich kurze Podcast-Impulse. Und die Reichweite auf Spotify und Co., die hat auch ehrlich gesagt mich überrascht. Also, Kirche im digitalen Raum, die gibt es und die gibt es immer mehr. So, ich bin jetzt gerade so ein wenig abgelenkt, denn ich habe gelesen, dass Papst Leo bei Duolingo aktiv ist. Das bedeutet natürlich für Olli, der muss sich auch mal diese App runterladen. Die gibt es ja im App Store. Duolingo, das ist ja diese Sprach-App mit dieser grünen Eule als Maskottchen. Über 125 Millionen aktive Nutzer. Einer davon ist jetzt wohl auch wieder Papst Leo XIV. Das zumindest berichtet das Magazin Catholic Herald, so heißt das. Kann ja gar nicht sein, dass ich da noch nicht bin. Nach über einem Jahr der Inaktivität hätten mehrere Nutzer demnach Push-Meldungen erhalten, bing, bing, dass der User Robert mit der Kennung @drprevost die Lern-App wieder aktiv nutzt und innerhalb von 2 Tagen die beachtliche Marke von 30.000 XP erreicht hat. Für alle, die nicht wissen, was XP ist, ich musste mich auch schlau machen. XP steht für Erfahrungspunkte. Unter anderem sei der Account nachts um 3 römischer Zeit aktiv gewesen. Hallo Papst Leo, hast du nachts um 3 nichts Besseres zu tun? Also, ihr seht, es macht, glaube ich, Sinn, sich bei dieser App mal anzumelden. Duolingo, ich habe das gerade mal getan. Auf meiner To-Do-Liste steht ja noch Latein. Ich habe mich da bis jetzt immer vorgedrückt. Ich glaube, ich muss damit aber jetzt mal anfangen. Ich muss schon sagen, ich liebe echt den Herbst. Das habe ich auch heute Morgen meinem Kollegen Ben erzählt. Der fährt bei uns im Stadtpark immer mit seinem Einrad zur Arbeit. Und den habe ich heute Morgen bei der Gassi-Runde noch getroffen. Und er hat dann auch mein Bild vom Oktober bestätigt. Gelbe Blätter fallen auf den Boden, morgens ein bisschen neblig. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Wichtig ist ihm, mir allerdings auch, nach Möglichkeit aber trotzdem nicht zu viel Regen. Ja, und wenn doch, gut, dann geht man halt in seine 4 Wände, zündet eine Kerze an, genießt den Tag bei einem Tee. Für Wohnungslose, da sieht die Realität anders aus. Die haben zu Beginn der kalten Jahreszeit immer schwer zu kämpfen. Ulrike Koska ist Direktorin der Caritas in Berlin und dort gibt es die Berliner Kältehilfe. Die stellen 720 Notübernachtungsplätze zur Verfügung. Die Plätze werden jetzt sogar auf 1.000 aufgestockt, wenn es kälter wird. Das ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wie viele Menschen in Berlin obdachlos sind, das lässt sich aktuell gar nicht genau sagen.
Es gibt nämlich keine genauen Zahlen. Also wir wissen, dass knapp 55.000 Menschen in Unterkünften leben, in unterschiedlichster Form. Von Flüchtlingsunterkünften bis Hostels, wo sie untergebracht sind, Notunterkünfte. Und es wird so geschätzt, dass es mehrere Tausend sind, die wirklich obdachlos auf der Straße leben.
Der Erhalt solcher bestehenden Wohnungen müsse das oberste Ziel sein. Es gibt aber ein Problem. Es gibt nicht genug Wohnungen.
Es ist auf jeden Fall so, dass die Wohnung zu erhalten das Allerwichtigste ist. Und setzen wir uns ganz besonders ein, weil die Prävention von Wohnungsverlust, das kann man durch Beratung sehr gut erreichen, durch viele Maßnahmen. Auch, dass zum Beispiel Vermieter wirklich auch bereit sind, nicht sofort zu kündigen. Die enge Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften und so. Also wir erleben das in unserer täglichen Arbeit, dass wir da wirklich auch mit vielen Menschen zusammen die Wohnung erhalten. Aber es ist natürlich wichtig, dass sich Menschen auch trauen, sich Hilfe zu suchen, wenn sie die Miete nicht mehr zahlen können. Aber jede erhaltene Wohnung ist das Beste, weil danach wird sie meistens auch viel teurer vermietet. Und das ist unser spezieller Ansatz.
Und dann gibt es noch das Projekt Housing First. Das richtet sich an Frauen, eingerichtet vom Sozialdienst katholischer Frauen. Und dieses Projekt hilft bei der Unterstützung und Wohnungsvermittlung. Oft geht es auch um Menschen, die einfach schlechte Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben und deswegen obdachlos werden.
Sie haben keine Papiere, haben keinen Zugang zu Sozialleistungen und da zu gucken, mit ihnen das zu schaffen. Und das schaffen wir aber auch oft. Also zum Beispiel 50% der Menschen, die in unserer Krankenstation für Wohnungslose gehen danach nicht mehr auf die Straße. Das ist ein richtig tolles Ergebnis, ja. Aber es braucht eben auch Zeit.
Die Situation für Obdachlose in Berlin, aber auch in allen anderen Städten unserer Republik ist gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit schwierig. Die Kältehilfe in Berlin möchte unterstützen und dabei helfen. Und wir haben mit Ulrike Koska von der Caritas über dieses Thema gesprochen. Das gesamte Interview könnt ihr nachlesen im Netz auf domradio.de und natürlich auch in unserer App. Millionen User nutzen WhatsApp. Ich gehöre da auch zu Und ich glaube, die Zahl, die stimmt, die momentan viral geht, dass jeder sein Handy für WhatsApp am Tag gut 45 Minuten in die Hand nimmt. Ja, und da haben wir uns doch gedacht, wenn ihr so oft das Telefon in der Hand habt, um WhatsApp zu checken, wäre es doch gar nicht verkehrt, wenn es einen Domradio WhatsApp-Channel gibt. Darüber könnt ihr nämlich dann auch aktuelle Nachrichten empfangen, Eilmeldungen kriegen und täglich das Update am Abend lesen. Wie kommt ihr dran? Ganz einfach, geht über unsere Website. Dort habt ihr den QR-Code und dann könnt ihr uns folgen. Den Domradio WhatsApp-Channel. Bei Facebook und Insta haben wir den übrigens auch platziert. Ich bin sicher, den hier, den kennt ihr. Klar, den kennt ihr. Harry Styles, Pop-Ikone, war mal Frontman der Band One Direction. Ja, übernächsten Sonntag, da gibt es einen Harry Styles-Gottesdienst. Taylor Swift, Adele, Beatles, die haben es schon vorgemacht. Jetzt also Harry Styles. Die Idee dazu hatte wieder Pfarrer Petratscher. Der hat uns verraten, wieso er dieses Mal für Harry Styles sich entschieden hat und für wen er das schmackhaft machen will in der Heiliggeistkirche in Heidelberg.
Also unsere Zielgruppe sind vor allem Menschen, die jetzt eher selten in Gottesdienst kommen, vielleicht an Heiligabend oder vielleicht gar nicht mehr, aber doch Interesse so an religiösen Fragen haben. Und da passt Harry Styles wunderbar, weil er von sich selber sagt, ich zitiere ihn jetzt, ich bin getauft, aber nicht so religiös. Zitat Ende. Wenn man dann aber schaut, er trägt ein Kreuz um den Hals, er ist auf dem Petersplatz, als verkündet wird, wer der neue Papst ist. Und er hat, und das ist spannend, er hat über 60 Tattoos am Körper und einige spiegeln seinen Glauben wider.
Ja, diese Tattoos, die er hat, die zeigen nämlich Bilder und Motive aus der Bibel. Der hat sich auf die beiden Unterarme zum Beispiel ein Gebet komplett stechen lassen. Es wird also um seine Person gehen, um seine Spiritualität, aber auch um seine Songs.
In Liedern kommt Gebet vor, kommt der Himmel vor. Er hat auch ein Lied gemacht über Jesus, ganz spannend. Das ist ein Silvesterlied. Das ist so, Jesus steht an der Schwelle zum neuen Jahr und Harry Styles unterhält sich mit Jesus und erklärt ihm, weshalb er nicht über die Schwelle gehen will.
Ja, man braucht dazu wieder Tickets. 1200 Menschen werden kommen. Das Interesse ist riesig. Leider musste er sogar jetzt schon Leute abweisen, die den Gottesdienst besuchen wollten.
Wir staunen selber, wie groß das Interesse ist, weil es ist eigentlich ein ganz normaler Sonntag. Bei uns in Baden-Württemberg auch noch Beginn der Herbstferien. Das heißt überhaupt kein günstiger Termin, weil viele wegfahren. Aber trotzdem ein riesiges Interesse. Wir sind ausgebucht. Wir haben auch nochmal zusätzliche Stühle gestellt, aber jetzt sind wir organisatorisch wirklich an der Obergrenze. Aber erfahrungsgemäß geben einige ihr Ticket wieder zurück und das kann man dann wieder buchen.
Harry Styles Popgottesdienst übernächste Woche Samstag in der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Songs von Harry Styles werden rauf und runter gespielt und es gibt auch das ein oder andere Gebet. Ich frage mich, wann der erste Gruselgottesdienst kommt. Denn auch in Gruselfilmen und Serien gibt es ja so viele christliche Motive. Ich glaube, dazu mache ich mal einen Podcast.
Die Inspiration.
Ministrantenwallfahrt 2025. Darum geht es jetzt in unserem Impuls. Eine Woche lang war Rom fest in Kölner Hand, aber auch aus allen anderen Bistümern strömten Ministrantinnen und Ministranten in den Vatikan, unter anderem um Papst Leo XIV. Zu sehen. Aus Köln waren es rund 2000 Ministrantinnen und Ministranten im heiligen Jahr 2025. Die haben an der großen Ministrantenwallfahrt teilgenommen. Auf dem Programm standen Begegnungen, Gebete, Gespräche und Momente. Wir vom Domradio haben auch zwei Leute hingeschickt. Carolina Gräf Allarsson und Moritz Meyer. Und die beiden habe ich gebeten, macht mir doch mal so ein kleines Fazit, so einen kleinen Impuls zum Schluss vom Sonntagslicht.
Wir waren mit den Jugendlichen von Erftstadt und Solingen unterwegs. Und für mich war es schon im Bus sehr schön zu sehen, wie sich Jugendliche auf so eine Wallfahrt freuen können und wie enthusiastisch sie waren. Und das hatte so ein richtiges so Klassenfahrt-Feeling und war auch irgendwie für mich, obwohl ich einen Ticken älter bin, als die Jugendlichen dort. Cool irgendwie zu sehen, wie sie uns auch aufgenommen haben in die Gemeinschaft. Also wir saßen da im Bus, wir wurden dann irgendwie behandelt, als wären wir einer von denen. Die haben mit uns Witze gemacht, wir haben Musik gehört, auch noch irgendwie aus meiner Schulzeit, die schon ein paar Jahre länger her ist. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig cool.
Ja, noch einfach das zu sehen, dass die Jugendlichen vor allem auch sich selbst irgendwie feiern. Also natürlich waren die irgendwie in Kirchen und haben dann da Gottesdienst gefeiert, aber sie haben auch irgendwie vor allem sich selbst und die Zeit miteinander total genossen und sich gegenseitig motiviert und irgendwie auch, wenn jemand traurig war, getröstet. Gerade mittwochs war Audienz, es war super, super voll. Es war ein reines Chaos und ganz viele Ministrantinnen und Ministranten aus dem Erzbistum kamen nicht auf den Petersplatz. Das heißt, die mussten entweder von außen zuschauen oder kamen gar nicht erst mal dahin, dass man den Papst hätte auch nur im Ansatz sehen können. Und das war bei vielen auch wirklich, dass sie dann so ein bisschen geknickt waren und traurig waren, weil das war so der Grund für viele auch jetzt diesen neuen Papst mal zu sehen, echt, den man ja sonst nur irgendwie aus dem Fernsehen oder der Zeitung oder im Radio kennt und dem mal so nahe zu kommen. Und dann war aber der entscheidende Moment eigentlich, dass aus dieser Traurigkeit und aus diesem Moment irgendwie dann so eine Gemeinschaft gewachsen ist, dass man sich gegenseitig in den Arm nimmt und versucht hat, jetzt die Situation so zu meistern. Und ich glaube, da kann man auch ganz viel aus dem Moment rausziehen in den Alltag, jetzt dann zu Hause irgendwie zu gucken, okay, wie ich gehe mit eigenen Rückschlägen um und wie versuche ich irgendwie da Halt zu finden, auch wenn was ist, was ich gar nicht beeinflussen kann, nämlich so eine Audienz. Ja, ich komme nicht rein, mega blöd, aber ich kann jetzt ja auch nicht sagen, ich zauber jetzt oder schiebe mich an einen anderen durch.
Zu sehen, wie die über die Woche verteilt immer wieder, wie so aufgeblüht sind die Kinder und dann am letzten Tag dann auch wirklich traurig waren, dass es vorbei war am Donnerstag, dass sie dann auch gesagt haben, oh, es ging irgendwie doch so schnell rum. Und dann auch zu sehen, dass sie dann das nicht nur gesagt haben, sondern man hat es wirklich in den Augen und in den Gesichtern gesehen, dass sie wirklich davon berührt waren, was sie hier erlebt haben, die Gemeinschaft und noch neue Kontakte geknüpft haben, auch außerhalb ihrer Gemeinden hinweg. Und ich finde, das ist schon etwas, was sehr, sehr viel bedeutet und was für die Zukunft in unserer Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist.
Danke, Caro. Danke, Moritz. Eine Woche sind Sie noch für uns im Vatikan und in Rom unterwegs, denn es ist ja jetzt noch die Bistumswallfahrt. Die steht auch noch an. Ich bin nächste Woche wieder dran mit dem Sonntagslicht und wünsche bis dahin eine gesegnete Woche.